Bei deutschen Privatanlegern sind offene Immobilienfonds außerordentlich beliebt. Es gibt hier diverse Flaggschiffe mit einem Fondsvermögen jeweils im zweistelligen Milliardenbereich. Beliebt ist beispielsweise der DK Immobilien Europa, der Hausinvest, der Uni-Immo Deutschland oder auch der Uni-Immo Europa. An der Börse werden jetzt offene Immobilienfonds teilweise mit Abschlägen von 10%, 20% und mehr gehandelt. Ist es jetzt möglicherweise gerade interessant, offene Immobilienfonds mit einem Abschlag über die Börse zu kaufen und hier eine Art Arbitrage vorzunehmen? Über genau dieses Thema sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte. Der Newsletter, der wird auf jeden Fall am Sonntag versendet und da erwarten dich ganz verschiedene Themen. Es kann sein, wir besprechen antizyklische Investitionschancen, wenn ich hier bestimmte Bereiche für besonders interessant erachte. Dann kann es sein, dass wir uns die Zinsentwicklung ansehen und was bedeutet es für dich als Privatanleger. Dann bekommst du am Sonntag immer als Erste auch die Information, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast, der gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über offene Immobilienfonds. Wir besprechen heute den Abschlag, der aktuell beobachtbar ist, der teilweise bei über 20% liegt. Und wir besprechen, ob es dort möglicherweise eine Arbitrage gibt, dass du also den Abschlag ausnutzen kannst als Anleger, der hier etwas längerfristig denkt. Das werden wir uns heute genauer ansehen. Zum Start vielleicht nochmal, was sind eigentlich offene Immobilienfonds? Offene Immobilienfonds, die investieren das Geld regelmäßig überwiegend in Gewerbeimmobilien, beispielsweise in Bürogebäude, in Hotels oder auch in Logistikzentren. Es gibt jetzt aber auch offene Immobilienfonds, die überwiegend in Wohnimmobilien investieren. Bei deutschen Privatanlegern, da ist es jetzt so, dass offene Immobilienfonds, dass die sehr beliebt sind und das liegt vor allem daran, dass wenn man sich die Charts anschaut von den Fondsgesellschaften, von den großen deutschen Immobilienfonds, dann ist es dort so, dass die Charts hier wirklich einen linearen Anstieg zeigen. Also, dass du einfach siehst, jedes Jahr steigt das Produkt um 2%, 3%, 4%, unabhängig davon, was sonst auf der Welt passiert. Also, egal, ob wir einen Corona-Crash haben oder sonst irgendwie eine Krise, das Ganze geht immer linear um 2%, 3%, 4% nach oben, ohne große Rücksetzer. Das ist natürlich erstmal interessant für viele Anleger, weil es auch eine gewisse Sicherheit ausstrahlt und du einfach nie diesen großen Drawdown dann erlebst im Portfolio, wenn das jetzt angenommen so weitergehen würde. Und das ist auch der Punkt, warum eben diese Produkte sich sehr gut verkaufen lassen und warum diese Produkte auch gerne vertrieben werden von den Raiffeisenbanken, von den Sparkassen, aber auch von anderen Banken. Wenn wir uns die großen Fonds anschauen, beispielsweise den DK Immobilien Europa, den Hausinvest oder auch den Uni-Immo Deutschland oder den Uni-Immo Europa, dann siehst du, dass hinter diesen Produkten, da steht jeweils auch ein sehr großes Vertriebsnetzwerk. Beispielsweise stehen dann da die Sparkassen dahinter, bei dem DK Immobilien Europa oder bei dem Hausinvest steht die Commerzbank dahinter oder bei dem Uni-Immo Deutschland oder Uni-Immo Europa, da stehen dann die Volks- und Raiffeisenbanken dahinter. Du hast also ein sehr, sehr großes Vertriebsnetzwerk, was dann auch diese Produkte vertreiben kann und was im Ergebnis dann auch dazu führt, dass eben diese Produkte auch teilweise sehr groß sind und teilweise eben hier Milliardenbeträge verwalten, teilweise eben im Bereich von über 10 Milliarden Euro. Du kannst jetzt als Anleger direkt Anteile bei der Fondsgesellschaft zeichnen, oft mit einem Ausgabeaufschlag, was ja eine Art Vertriebsaufschlag ist von bis zu 5%. Oder in vielen Fällen kannst du die Anteile auch von anderen Anlegern über die Börse kaufen. Wenn du jetzt hier direkt die Anteile bei der Fondsgesellschaft zeichnest, dann fließt der Fondsgesellschaft direkt das Kapital zu und die Liquidität erhöht sich. Wenn du das Ganze über die Börse kaufst, dann kaufst du es eben von einem anderen Anleger ab. Lass uns direkt ein Beispiel ansehen von einem sehr großen offenen Immobilienfonds und zwar von dem Fonds Hausinvest mit ca. 17 Milliarden Euro an Fondsvermögen. Dahinter steht jetzt bei diesem Produkt die Commerzbank und der Fonds hat also jetzt ein Vermögen von 17 Milliarden Euro. Das heißt, das ist das Kapital, was im Fonds investiert ist und dieses Geld steckt in Immobilien. Jetzt in diesem Fall ist es so, dass dahinter dann das Geld investiert ist in über 160 Objekte, in 18 Ländern und in über 50 Städten. Wir sehen bei diesem Produkt, dass der Schwerpunkt aber auf Deutschland liegt. Also über 40% von dem Kapital steckt in Immobilien in Deutschland. Ansonsten aber auch breit gestreut noch in anderen Ländern. Wenn wir uns anschauen, in welche Objektarten ist das Geld investiert, dann hast du am Anfang ja schon gehört, dass die meisten Immobilienfonds, die investieren überwiegend in Gewerbeimmobilien. Es gibt auch wirklich welche, die fast nur in Wohnimmobilien investieren. Das ist aber eher die Ausnahme. Die meisten sind eben primär im Gewerbeimmobilienbereich tätig. Und das ist jetzt auch bei diesem Produkt der Fall. Du hast hier einen Büroanteil von über 40% und dann hast du auch noch Einzelhandel, du hast noch Hotels, du hast dann noch beispielsweise Gastronomie, du hast noch Logistik, du hast teilweise auch Wohnimmobilien, aber der Anteil ist nur sehr klein. Der größte Anteil, das ist wirklich der Bereich Büro. Also wir sehen, über 40% ist in Deutschland investiert und über 40% vom Fondsvermögen steckt in der Objektart dann Büro. Wenn wir uns den Fonds anschauen, dann hat der Fonds eine Liquidität von 2 Milliarden Euro, weil es gibt ja auch dann die Rückgabesituation von Anteilen, dass der Fonds also im Prinzip auch die Liquidität haben muss, um Anleger dann auszahlen zu können, ohne sofort dann auch gleich wieder Objekte verkaufen zu müssen. Und dann gibt es natürlich auch die Situation, dass der Fonds Liquidität braucht, um zum Beispiel in die Objekte zu investieren oder generell einfach, dass man halt eine gewisse Flexibilität hat. Der Fonds hat jetzt eine Gesamtkostenquote von 0,84%. Wenn wir uns jetzt mal den Anstieg der Preise ansehen von dem Fonds, also was sagt die Fondsgesellschaft, wie sich dann der Fondsanteilspreis entwickelt hat, dann siehst du, dass der Fondsanteilspreis, dass der sich über Jahrzehnte einfach konstant linear nach oben entwickelt hat. Du siehst nahezu keinen großen Rückgang, unabhängig von den Krisen, die es gab in den letzten Jahrzehnten. Und den Fonds, den gibt es schon seit über 50 Jahren. Also da hattest du diverse Krisen, du hattest Ölkrisen, du hattest Dotcom-Blase, du hattest die Subprime-Krise, du hattest die Euro-Krise, du hattest dann natürlich auch den Brexit beispielsweise, du hattest Corona-Krise, also du hattest diverse Krisen. Und du siehst aber im langfristigen Chart, dass es eben einen konstanten Anstieg gab von dem Wert dann je Anteilsschein. Und das ist natürlich etwas, was auch sehr interessant ist für Anleger, was auch sehr gut verkauft werden kann. Dass man eben sagt, man ist breit gestreut in viele Immobilien und in der Vergangenheit war das eben eine sehr sichere Sache, weil es eben keine großen Schwankungen gab bei dem Preis, auch wenn wir eben Krisen hatten. Und das ist sicherlich ein großes Vertriebsargument, warum auch diese Fonds teilweise dann so groß sind. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was ist zwischen dem 31.03.23 und dem 31.03.24 passiert, also in einem Zeitfenster, wo die Immobilienmärkte definitiv gefallen sind. Wenn wir uns dort den Preis anschauen von dem Fonds, dann stieg der Anteilspreis um 2,2%. Also die Preise sind gestiegen. Es ist nichts zu sehen von einer Korrektur am Immobilienmarkt. Das ist natürlich spannend, weil wenn du dir diverse Immobilienindizes anschaust, die auf realen Transaktionsdaten basieren, dann siehst du dort Rückgänge von 10% und mehr. Und du kannst dir selber mal die Frage stellen, ob jetzt Gewerbeimmobilien, wo die ja überwiegend investiert sind, ob die jetzt wahrscheinlich immer neue Höchststände gemacht haben oder ob es nicht dort doch einen Rückgang gegeben hat in den letzten ein, zwei Jahren, unter anderem wegen der Zinswende. Wie gesagt, wenn man sich Indizes anschaut, sieht man einen klaren Rückgang, 10-20%. Wenn du dir anschaust, beispielsweise Immobilienaktien, siehst du einen klaren Rückgang. Wenn du dir anschaust, beispielsweise die Net Asset Values von den börsennotierten Immobiliengesellschaften, dann schreiben die das auch konstant runter. Dann sagen die auch, die Werte sind immer weiter runtergegangen. Also du siehst eigentlich überall einen Rückgang, aber bei diesem Produkt nicht. Und das ist jetzt stellvertretend auch für andere Produkte. Also bei vielen anderen offenen Immobilienfonds hast du die gleiche Logik, dass du also immer nur einen Anstieg siehst und auch jetzt keine wirkliche Korrektur gesehen hast, obwohl eigentlich der Markt insgesamt definitiv dann korrigiert ist. Die Frage ist ja, was steht da dahinter? Also die Fondsgesellschaft sagt aktuell, dass der Anteilspreis, dass der bei 43,90 liegt. Das ist das, was die Fondsgesellschaft sagt. Und was steht dahinter? Dahinter steht ja der Wert des Immobilienportfolios. Da wissen wir jetzt, über 40% in Deutschland, über 40% in Büro, ansonsten doch auch breit diversifiziert. Hinter diesem Anteilspreis steht der Wert des Portfolios. Und Immobilien haben ja jetzt definitiv keinen transparenten Marktwert und daher basiert dies auf Wertgutachten. Also, dass im Prinzip angeschaut wird, bewertet wird, was sind die Immobilien wert, und dann hast du am Ende halt, wenn du die Schulden und so weiter berücksichtigst, dann hast du am Ende eben, je nachdem auch wie viele Anteile es gibt, halt einen bestimmten Anteilspreis. Und so kommt dann dieser Preis zustande, so kommt dann auch dieser Chart zustande. Was man hier natürlich auch noch wissen muss, ist, dass in Marktphasen, wo wenig gehandelt wird, was wir jetzt auch gesehen haben in den letzten ein, zwei Jahren, dass die Märkte teilweise eingefroren sind, dass eben Käufer und Verkäufer sich nicht einig waren und dann keine Transaktion zustande gekommen ist, dass in solchen Marktphasen, wo wenig gehandelt wird, dass es eben auch wenig Vergleichspreise gibt. Also es ist viel schwieriger zu sagen, was ist denn eigentlich jetzt eine Immobilie wert, wenn du nicht so viele Vergleichstransaktionen hast, weil einfach der Vergleich fehlt. Und das muss man dazu sagen. Und jetzt ist halt die Frage, inwieweit dieser Wert letztlich verlässlich ist, inwieweit dieser Wert auch realisierbar wäre, was die jetzt an Gutachten haben, was sie sagen, was diese Immobilien wert sind. Wenn wir uns jetzt die Börse anschauen, dann ist es dort so, dass an der Börse, da wird der Fonds derzeit mit einem Abschlag von ca. 10-11% gehandelt. Also aktuell notiert dort dann der Anteilsschein bei ca. 39,40 Euro. Also die Fondsgesellschaft sagt, 43,90 ist der Wert und die Börse sagt 39,40, und dort ergibt sich das Ganze ja einfach durch Angebot und Nachfrage. Bei der Fondsgesellschaft ergibt sich das durch die Wertgutachten, an der Börse durch Angebot und Nachfrage. Jetzt ist die Frage, warum gibt es diesen Abschlag von diesen 10-11%? Das liegt zum einen an dem Regelwerk von Immobilienfonds. Als Anleger kannst du nicht einfach sofort den Fonds an die Fondsgesellschaft zurückgeben, sondern es gibt bestimmte Regeln. Das hat man nach der Finanzkrise gemacht, weil man da dann festgestellt hat, dass offene Immobilienfonds, dass die am Ende ja in etwas investiert sind, was halt doch illiquide ist, und wenn alle plötzlich das Geld wieder haben wollen, so à la Tagesgeldkonto, dann ist es halt ein Problem, und deswegen hat man dort bestimmte Regelungen eingeführt und dadurch ergibt sich im Prinzip eine Art Liquiditätsabschlag. Also du kannst an der Börse sofort verkaufen und bei der Fondsgesellschaft kannst du nicht uneingeschränkt sofort verkaufen, weil du eben bestimmte Regelungen hast. Das hängt ein bisschen davon ab, wann du den Anteil erworben hast. Sagen wir mal, ein Anleger hat den Anteil an diesem Fonds jetzt nach dem 21.07.2013 erworben. Dann gibt es eine Haltefrist von 24 Monaten. Also so lange muss das Produkt mindestens gehalten werden. Und am Ende gibt es eine Vorlauffrist für eine Verkaufsanzeige. Also wenn du verkaufen möchtest, dann hast du hier immer 12 Monate vorher, wo du es dann anzeigen musst. Und dort hast du dann eine unwiderrufliche Kündigungsfrist. Also du sagst, jetzt willst du verkaufen, du kündigst und dann ist es wie gesperrt und dann bekommst du in 12 Monaten dann im Prinzip das Geld zu dem dann jeweils gültigen Net Asset Value, was du jetzt natürlich nicht weißt. Also du weißt nicht, was das in 12 Monaten sein wird. Also du siehst, du hast erstmal diese 2 Jahre Haltefrist und dann gibt's generell eben diese Vorlauffrist für die Aufträge, dass eben am Ende die Fondsgesellschaft mit der Liquidität planen kann. Und das ist natürlich ein Grund, warum es einen Abschlag gibt an der Börse, weil an der Börse kannst du eben sofort verkaufen. Der zweite Grund ist sicherlich die Situation, dass Anleger dem Wert des Fonds misstrauen. Also wir haben einen bestimmten Net Asset Value, einen bestimmten Wert des Fonds, der basiert auf Wertgutachten. Und die Frage ist ja jetzt, alle Gewerbeimmobilien mehr oder weniger haben einen Wert verloren, wenn man sich Indizes anschaut, sonstige reale Transaktionsdaten. Und wie ist es möglich, dass es bei diesem Fonds keinerlei Reaktion gibt? Also dass die sagen, bei uns steigt alles entgegen dem ganzen restlichen Markt. Da sagt die Börse natürlich auch, okay, das kann irgendwo so nicht ganz sein. Und deswegen gibt es hier einen bestimmten Abschlag an der Börse, zusätzlich noch zu diesem Liquiditätsabschlag. Und der ist eben unterschiedlich je nach Fonds. Also teilweise hast du auch Fonds mit einem Abschlag von über 20%. Und in Summe ist es immer der Liquiditätsabschlag und es ist eben das Misstrauen dem NAV gegenüber, ausgedrückt eben durch Angebot und Nachfrage, dann bei dem Börsenhandel. Man muss dazu sagen, dass es nicht in jedem Fall einen Börsenhandel gibt, aber bei den großen offenen Immobilienfonds gibt es einen Börsenhandel und da reden wir eben im Bereich über einen Abschlag von 10-20%, teilweise auch noch mehr. Offene Immobilienfonds, die leiden jetzt aggregiert gemäß dem Analysehaus Scope erstmals seit 2006 unter spürbaren Nettomittelabflüssen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Anleger jetzt auch sagen, okay, ich gehe da lieber raus, weil eben Immobilien in der Krise sind. Man liest es überall auch und dann natürlich diese Anlagekategorie insgesamt nicht so populär ist. Da sehen die jetzt auch halt Kündigungen insgesamt und dass eben mehr Geld rausgeht, wie was eben neu dann eingezahlt wird von Anlegern. Was ist jetzt das Problem? Hier möchte ich jetzt mal dieses Analysehaus Scope zitieren und zwar sagen die folgendes Zitat Anfang. Sollten Fonds gezwungen sein, in der aktuellen Marktlage vermehrt Bestandsobjekte mit Abschlägen zu veräußern, drohen negative Effekte auf den Fondsanteilspreis, ein Szenario, das Fondsmanager unbedingt vermeiden wollen, das aber durch zunehmende Anteilsscheinrückgaben für einige Fonds wahrscheinlicher wird. Einzelne Rücknahmeaussetzungen von Fonds sind künftig zwar nicht auszuschließen. Für das Jahr 2024 sollte die überwiegende Zahl der Fonds die Mittelabflüsse aus ihren Cashbeständen leisten können, welche sich derzeit über alle Fonds hinweg auf immer noch mehr als 17 Milliarden Euro summieren. Zitat Ende. Hier siehst du also, dass genau das Problem ist, dass wenn natürlich die nicht genügend Liquidität haben, um das zu befriedigen, dass die Anleger raus wollen, dann müssen sie die Objekte verkaufen. Und was passiert, wenn sie die Objekte verkaufen müssen? Dann zeigt sich eben, was ist der reale Wert? Was ist der reale Wert? Und ist es realistisch, dass du eben immer gesagt hast, es steigt weiter, auch in den letzten ein, zwei Jahren? Oder ist es eben kein realistischer Wert und du bekommst plötzlich zum Beispiel 10%, 15% unterhalb von dem NAV und dann musst du das halt zeigen, wenn du eben das Ganze verkaufst. Und das ist eigentlich das Risiko, dass du eben diese Situation hast. Jene Fonds mit einem starken Vertrieb bzw. mit einer hohen Liquidität, die dürften weiterhin aus meiner Sicht sehr zurückhaltend sein mit einer Reduktion von dem Wert von dem Anteilspreis. Die werden eher versuchen, das Thema auszusitzen und das dürfte vermutlich auch gelingen, sofern sich der Markt eben zeitnah wieder erholt, weil die einfach sagen werden, wir zahlen das aus der Liquidität, wir verkaufen im Prinzip nicht und dann brauchen wir es auch nicht zeigen, im Endeffekt, dass es vielleicht ein bisschen weniger wert ist. Jetzt stellt sich ja die Frage, kann es interessant sein, offene Immobilienfonds jetzt zu kaufen, also antizyklisch mit hohem Rabatt zu kaufen? Wir haben an der Börse teilweise Abschläge von 10, 15, 20% und mehr. Du kannst die Anteile ja ganz einfach über die Börse kaufen und dann an die Fondsgesellschaft mit den entsprechenden Fristen zurückgeben. Und dann hast du eine Arbitrage von 15% oder eben auch sogar noch deutlich mehr. Du weißt jetzt allerdings im Kündigungsfall nicht, wie der NAV dann am Ende sein wird. Sollten jetzt hier große Abwertungen erfolgen, dann könnte sich das Geschäft wiederum auch nicht lohnen. Aber wenn es nicht passiert, hast du hier eben diese Arbitrage. Und wenn du jetzt im Endeffekt das Produkt kaufst, also wenn du den richtigen, sage ich mal in Anführungszeichen, offenen Immobilienfonds kaufst und dann wartest du erstmal ein Jahr, weil du ja eh diese 2 Jahre Mindestzeit hast, wo du es halten musst, dann wartest du ein Jahr, dann kannst du die Kündigung anzeigen und dann kommst du im Prinzip dann nach 2 Jahren raus, dann ist es dort so, dass du dort eben dann unter Umständen diese Arbitrage hast. Vielleicht kriegst du auch noch mehr, wenn sie den NAV weiter raufschreiben. Plus natürlich auch, dass du Ausschüttungen hast. Also das ist so ein bisschen der Investment Case. Was jetzt wichtig ist, dass mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit gesagt werden können muss, dass der Fonds keine NAV-Abwertung vornimmt. Eine NAV-Abwertung wird immer dann wahrscheinlich, wenn der Fonds eben Objekte verkaufen muss, um die Rückgabeansprüche zu erfüllen. Es ist daher darauf zu achten, dass der Fonds im Prinzip, den du kaufst, dass der ein starkes Vertriebsnetzwerk hat, dass der idealerweise eben mehr Zuflüsse hat gegenüber den Abflüssen. Das ist ganz wichtig, weil dann kommt er nicht in die Bredouille, es zeigen zu müssen, was der wahre Wert im Prinzip ist. Dann, was natürlich auch vorteilhaft ist, wenn der Fonds eine hohe Liquidität hat und dann natürlich auch, wenn der Fonds in Immobilien investiert ist, mit einem geringeren Abwertungspotenzial nach der Lage und nach der Art der Immobilien. In Summe kann es jetzt in Einzelfällen tatsächlich interessant sein, sich diese Themen anzusehen, um dann eben mit dieser Arbitrage Geld zu verdienen. Auch wenn ich persönlich eigentlich kein Fan bin von offenen Immobilienfonds, aber das ist ja jetzt kein Thema, wo du sagst, du kaufst den und hältst den 10 Jahre, sondern da ist es wirklich, dass du sagst, du glaubst, dass der NAV stabil bleibt oder sogar leicht steigt aus den diskutierten Gründen und dann kaufst du über die Börse und machst dann diese Arbitrage. Das wäre jetzt aus meiner Sicht bei diesem Produkt, was wir jetzt diskutiert hatten, mit 10% nicht so interessant. Da gibt es eher noch andere, wo ich das interessanter finde. Weil am Ende musst du wissen, dass der Börsenhandel ist Angebot und Nachfrage. Also wenn du jetzt zum Beispiel relativ wenig Handel hast an der Börse und Anleger verkaufen wollen, weil die einfach sagen, ich will jetzt das Geld und ich will jetzt nicht 2 Jahre warten oder dieses eine Jahr warten, wenn ich das anzeigen muss, ich will sofort das Geld, dann kann es natürlich hier eine interessante Preisstellung geben, dass dann eben der Abschlag mal größer ist, obwohl eigentlich das interessant ist, weil die Immobilien nicht so viel abgewertet werden müssen oder weil eben die Liquidität da ist. Also das kann dann durchaus spannend sein. Und wir hatten ja auch die Situation nach der Lehman-Pleite im Jahr 2008. Da gab es ja dann diverse Immobilienfonds, die dann im Prinzip schließen mussten, die auch abgewickelt werden mussten. Und dort ist es ja so, dass du dort keinen Abschreiber hast von 80% oder so, sondern du hast halt damals, glaube ich, im Worst Case, hattest du irgendwo bei den deutschen Produkten 50% oder so, also im Worst Case. Und wenn du natürlich einen großen Abschlag jetzt schon hast, dann reflektiert das natürlich auch schon einiges an Marge. Und heute ist die Lage auch ganz anders wie damals, weil heute die Produkte viel mehr Liquidität haben und wir bisher auch jetzt nicht diesen Run gesehen haben. Also auch wenn du aktuell jetzt Netto-Mittelabflüsse siehst, da ist es doch so, was ja auch das Analysehaus sagt, dass eben viele Produkte eigentlich das noch befriedigen können. Und das muss man sich halt anschauen und überlegen. Ich werde voraussichtlich auch im IC von Geldbildung auch etwas aufnehmen in diese Richtung. Da habe ich ja auch unter anderem ein 100.000 Euro Echtgelddepot. Also da schaue ich mir gerade an, was ich wirklich am allerinteressantesten finde, aus der genannten Überlegung heraus. Und wenn du generell mit mir zusammen investieren möchtest, also ganz konkret in einzelne Produkte und auch sehen willst, was ich selber kaufe, dann kannst du mal auf geldbildung-inner-circle.de gehen und immer dann, wenn die Tore dort öffnen, dann kannst du auch dann dazukommen und da siehst du dann eben ganz konkret, was ich selber auch kaufe, melde ich dann im Prinzip sehr zeitnah dann an die EC-Community und genau, das vielleicht jetzt heute mal zu dieser Podcast-Folge zum Thema der offenen Immobilienfonds. Und jetzt noch ein Zitat von Peter Lynch. Your ultimate success or failure will depend on your ability to ignore the worries of the world long enough to allow your investments to succeed.